Vor gut 40 Jahren, der Peter Kaverle steigt am Hauptbahnhof Zürich in Orientexpress auf Beirut und merkt, wo der Zug langsam aus der Stadt rausrollt, dass er sein Fotoapparat vergessen hat. Er wird zuerst hässig auf sich selber, weil es kein Souvenir und keine Erinnerungsbilder gibt, die er heimbringen kann. Und dann kommt ein PKW, wenn man kurz sagt, auf eine Idee, alles mit Wort zu bebildern. Und entstanden ist daraus der Katalog von allem. Und heute Abend ist der Peter Kaverle zu Gast im Kaffeehaus. Als ich die Geschichte gehört habe, hat es mich nicht mehr losgelassen. Und darum bin ich ganz glücklich, zu sagen, herzlich willkommen, Peter
Kaverle. Danke vielmals. Merci schön. Danke. Ich glaube, in dem Fall, weil du gesagt hast, Bahnhof Zürich, Zug, Abfahrt. Ich gehe mal noch einen Schritt vorne dran, wo ich das Billett gelöst habe. Und zwar, ich muss zugeben, als ich das Billett gelöst habe, habe ich noch nicht gewusst, dass ich den Fotoapparat vergessen habe. Das habe ich erst im Moment, wo der Zug rausgefahren ist, gemerkt. Aber trotzdem ist das die Ratlosigkeit vom Schalterbeamten, wo ich meinen Wunsch angebracht habe, ist mir so aufgefallen, dass ich mir schon gesagt habe, im Grunde dem seine Ratlosigkeit müsste man fotografieren. Das ist das Komische. Und nachher, 10 Minuten später, habe ich wirklich gemerkt, dass ich den Apparat zuhause vergessen habe. Also, und jede Fotos, die ich gemacht hätte, wenn ich den Fotoapparat bei mir gemacht hätte, habe ich dann geschrieben, notiert. Und weil ein Foto machen einmal Klick machen ist und nicht Klick, 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 darum Klick darf jede geschriebene Foto auch nur aus einem Satz bestehen und nicht aus mehr. Also, der Anfang, das Blättern. Das suchend unsichere Blättern des Schalterbeamten im Bahnhof Zürich in Preislisten und Streckenverzeichnissen, weil er nur selten eine solche Fahrkarte ausstellen muss. Ich glaube schon, dass ihm nicht nannig viele Leute gesagt haben, ich hätte gerne das Billett Beirut, 2. Klasse, einfach. Dann der Soldat. Der Soldat, der welkgrün und eigentlich wie ein guter Soldat aussehend sein Gewehr mit uns weiterfahren lässt, als er in Göschenen aussteigen muss. Damals haben Züge noch in Göschenen gehalten und in Airolo. Der Zeiger, das ratlose Drehen am Uhrrädchen, um den Zeiger eine Stunde vorzustellen, weil die Uhr im Schweizer Teil des Bahnhofs Chiasso 10.23 Uhr zeigt, jene im italienischen Teil aber 11.23 Uhr. Ratlos deshalb, weil ich immer, wenn ich dies tue, nie weiß, ob ich eine Stunde gewinne oder verliere, aufs Ganze gesehen. Dann ist fahrt der Zug weiter, jetzt sind wir schon am Ende, am Osten von der Türkei. Das Foto. Mein Erstaunen darüber, dass man auf dem Foto im Pass der Frau des Iraki, der in meinem Zugabteil Platz genommen hat, das Gesicht nicht erkennen kann, weil nach arabischer Sitte ein schwarzer Schleier davor hängt. Der Eisenstern. Das Fehlen des Eisensterns auf der Jacke des greisen, aber immer noch forschen Kellners, der zwischen ausgesessenen Holzbänken im Speisewagen, der wie ein Saloon aussieht, den Chai, den Tee serviert. Dieses Fehlen eines Eisensterns, das notiert sein will, weil mit dem Stern am Revers das Bild des US Sheriffs komplett gewesen wäre. Und jetzt kommen wir in Beirut an. Die Leber. Die gehackte Leber, die eine Bäuerin auf der Suche nach einem Käufer auf einem Brett ins Wagenabteil hineinstreckt, wobei ich wirklich nicht wusste, dass dieser kotige Haufen gehackte Leber ist, bis mir jemand sagte, Es sei gehackte Leber. Die Beiläufigkeit. Die Beiläufigkeit der Ankunft in Beirut. Ihr fehlt das Pathos des Endgültigen mit Lautsprechern und Abfahrtszeitentafeln. Nachdem er einige schmale Straßen durchfurcht hat, hält der 1001 Nacht Kalif Abdullah Selim Bassa Expresszug wie eine Trambahn an einer Häuserecke im Hafenquartier. Beirut, Beirut, ruft der Kondukteur. Doch wo kein Bahnhof ist, wirkt ein solcher Ruf wie eine Lüge. Das Ankommen. Die erneute Feststellung, dass überall alles anders ist, dass Beirut also anders aussieht, als ich mir Beirut vorgestellt habe, auch anders, als es der Klang des Namens versprochen und Fotografien angekündigt haben. Es ist eben so. Ankommen, das heißt jedes Mal Vorurteile korrigieren. Jetzt sind wir angekommen.
Wunderbar, die lange Fahrt in ein paar Minuten. Meine erste Frage, die jetzt aber noch nicht soll beantwortet werden, aber vielleicht ja am Schluss, frage ich Sie noch mal, wenn jetzt du das Bild möchtest vom Kaffeehaus hier in St. Gallen, also jetzt sind wir wieder da, nicht mehr in Beirut, wie sehe ich das aus? Aber ich möchte eigentlich lieber am Anfang anfangen.
Wenn das Teehaus an der Bahnstrecke liegen würde, ja, so zwischen Zürich und Beirut.
Dann. Genau. Du hast erzählt, Eintrag 1, wie es zu dem ersten Eintrag gekommen ist. Gibt es Regeln bei dem verbalen Bebilder? Du hast gesagt, ein Klick, aber auf was hast du sonst noch geschaut?
Also es ist vor allem schon eine Hauptregel, das mit dem einen Klick. Und die zweite Regel, dass man muss ganz genau heranschauen, um sich ein Bild machen, einen Ausschnitt aus der Wirklichkeit. Ich behaupte für mich, dass es mir unheimlich geholfen hat, sag mal, meine Wahrnehmung zu sensibilisieren. Seit ich mit dem Projekt angefangen habe, wo jetzt weiss Gott schon, seit 1968, also bald 50 Jahre dauert, seit ich mit dem Projekt angefangen habe, merke ich, dass ich genauer schaue und genauer höre und genauer spüren und genauer schmecken. Und das ist alles ein Erfolg von dieser Arbeit an diesem Katalog.
Kann man das auch lernen?
Ja, genau, also schauen? Ich behaupte, ich hätte es jetzt. Eben, ich lehre es dadurch, dass ich mir vorgenommen habe, ich will fotografieren, ich will meine Wahrnehmung, alles was da ist, nur schon der Schatten, wo das Zeitungsblatt vom Tagblatt auf die hintere Seite, Zeitungsseite wirft, nur schon der Schatten wäre eine Einträgung wert und die Art von dem Schatten. Und dann wird so etwas Beiläufiges wie so ein Schatten, wird furchtbar aufregend und spannend und ungewöhnlich. Dadurch, dass man, es ist wie wenn man ihn rausvergrössern würde aus einer milchigen Totale, wo alles ineinander verschwimmt.
Nach welchen Kriterien wählst denn du aus?
Ja,
was sagt ihr, das ist etwas, wo ich will raus fokussieren und was lasse ich bleiben?
Es gibt nur, das einzige Kriterium ist, das, was mich anspringt, was mich packt, was mich ärgert oder mich erfreut, das ist es, dem ich dann meine Aufmerksamkeit widme. Und das freut mich sowieso. Darum habe ich da rübergeschaut, automatisch, weil ich noch nie ein Beiz gesehen habe mit so einem tollen Zeitungsständer. Ich muss lang reisen, bis ich noch einmal die Zeit in einem Zeitungsständer finde. Und da im Kaffeehaus ist es. Also nur schon durch den Blick darüber habe ich das. Und das ist etwas, was ich im Grunde sogar wichtig finde, dass man eine gute Beiz muss gute Zeitungen haben. Wenn im Zeitungsständer von der Kronenhalle in Zürich der Blick hängen würde, dann würde man das Restaurant und die Küche könnte noch so gut sein, nicht mehr ernst nehmen.
Jetzt am Ende ist es einfach ein Souvenir, was du mitnimmst mit diesen Bildern, oder hat der Katalog auch eine Absicht?
Also ich muss zugeben, so, wenn ich es jetzt nur beim Souvenir lassen würde, hätte ich irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen. Weil ich habe immer das Gefühl, es ist wie eine Art soziale Verantwortung, wenn ich so eine Reise mache, jetzt wie die im Orient Express, wie wenn ich, es ist wie wenn ich sie stellvertretend machen würde für die, die Reise nicht machen können, ohne dass ich eben das Bedürfnis habe, weiterzugeben, die Erfahrungen weiterzugeben an andere Leute, dann käme ich mir arrogant vor und verschlossen und hätte darum ein bisschen schlechtes Gewissen. Also die Idee vom Weitergeben ist sowieso etwas Tolles und Wichtiges, was ich finde. Jeder von uns muss eigentlich in sich das Gefühl wecken und wenn es noch nicht geweckt ist, das Gefühl spüren und was noch nicht gespürt ist, muss er es wecken, dass er seine eigenen Erfahrungen weitergibt. Das bereichert, erfüllt auch die anderen um einen herum. Wie heisst das grossartige Gedicht vom Brecht, die Reise des Lao Tse in die Emigration? Der Lao Tse kommt an die Grenze in China gegen die Mongolei und der Zöllner fragt ihn, haben sie etwas verzollen? Und er sagt, nein, nichts. Und dann sagt der Zöllner, doch, sie haben alles verzollen, was sie bis jetzt über das Leben und die Welt herausgefunden haben. Weil das geht nicht, dass sie das einfach nur mitnehmen und mit dem in der Mongolei verschwinden. Wir müssen das da haben, damit unsere Leute und unser Volk auch etwas davon hat. Und die komische Idee hat schon etwas, dass wir alle eigentlich verpflichtet sind, das, was wir herausgefunden haben, dass wir, was wir erlebt haben, das zu teilen mit anderen. Und dann erst kann man sein Bewusstsein ausweiten. Und wie hat man zur Hippie-Zeit gesagt? Ja, Bewusstseinserweiterung betreiben, indem man sich auch die Erfahrungen von den anderen einverleibt und sozusagen zu seinen eigenen macht.
In dem Fall ist es umso schöner, dass wir jetzt die Geschichte da heute Abend können, dem Ort weitergeben. Weil mich noch wundern, im Klicken geht ja sehr schnell. Aber schreiben halt eben nicht immer. Jetzt sagt man ja darum auch vielleicht, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Man sieht alles ja im Schnuff. Und wie geht man vor, wenn man jetzt die Fülle nicht mit einem Klick einfangen kann? Also wie ist der Weg, bis die Landschaft es einmal heisst im Buch? Rost, Glut, Braun, Grau, Rot. Also, wie lange ist man da, wie ist der Prozess, bis der Satz so steht?
Also, da muss ich zumindest in der Mitte von deiner Frage einsetzen, wo du sagst, Bilder sagen mehr als 1000 Worte. Weil unterdessen habe ich gemerkt, dass der Grundsatz nicht stimmt. Weil ich habe in Brasilien ein Bild in einer Illustrierten gesehen, von einem Menschen, der liegt auf einem Mäuerli. Und erst, als ich die Bildlegende, als ich also die Worte dazu gelesen habe, habe ich gemerkt und herausgefunden, ob der Mensch nur schläft oder ob er tot ist. Und erst, als ich die Legende gelesen habe, habe ich gemerkt, dass das ein Opfer von den Contras in Nicaragua war, wo auf dem Mäuerli tot gelegen ist. Aber es hat ausgesehen, wenn er schlafen würde. Also für mich ist das schon ein Beweis, dass Bilder irgendwie die Worte brauchen, um sich selber zu präzisieren. Sie haben einen anderen Bedeutungsbereich als Wort, aber beides zusammen, das Bild und das Wort, geben eben das Ganze. Der Fritz Billeter hat mal, der Kunstkritiker, hat dann gesagt, Bilder müssen eingewortet sein. Also, wenn schon nicht in einer Bildlegende, dann müssen sie im Hirn vom Betrachter eingewortet sein. Im Hirn vom Betrachter wird jedes Bild Wort, wenn sich im Moment, wo sich der Betrachter fragt, was habe ich jetzt gerade gesehen, was ist da drauf und so. Also darum nur das, wegen dem ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Aber die Frage ist ja noch weitergegangen.
Genau, wenn es ist ja ein kurzer Prozess, ich klicke ab und wie entsteht aus einer Fülle von Wörtern noch ein Satz?
Das ist dann kein Klick, muss ich sagen. Weil meistens habe ich irgendein Papierfötzel oder ein Notizbuch oder so etwas im Sack bei mir und mache eigentlich laufend irgendwelche Notizen und setze so ein kleines Papierli. Also da kommt dann auch irgendetwas drauf in einem entscheidenden Moment. Und wenn ich heimkomme, wird das, was ich mir da notiert habe, sozusagen in einer ersten provisorischen Form in ein dickes, grosses Buch, in ein Blindband von einem Verlag, die haben eingetragen von Hand. Und dann, das ist eigentlich für mich so die erste mögliche Fassung von so einem Katalog-Eintrag, von einer Katalognummer. Und dann geht es weiter und weiter, nicht hundert, aber dutzendmal wird daran gebastelt, daran herumgeschraubt, werden Silben austauscht. Also ich sage dem den Text massieren. Er muss so lang massiert werden, bis er mürb ist. Also wie ein Mürbteig. Und so, ich glaube, nur so kommt ein guter Text zustande. Und wenn dann der Text mürb ist, kommt die erste computerisierte Fassung, dann tippe ich ihn aus dem Buch raus in Kompi ein. Und wie ihr alle wisst, dann fängt erst recht das grosse Ändern an. Dort ist es dann viel einfacher, Delete und Paste zu machen und so. Und darum muss ich aber jeden Text zuerst mehrmals von Hand schreiben, bis ich ihn mir kann erlauben kann, in Kompi zu tippen. Weil wenn ich ihn von Anfang an in Kompi tippe, hat er keinen Nerv. Es ist wie wenn die Fingerspitze oder wie wenn der Arm und die Hand, die dann schreibt von Hand, wie wenn die irgendwie der verlängerte Arm vom Hirn oder direkt der verlängerte Arm vom Herz, von dem Gefühl und so ist. Und darum muss es von Hand geschrieben sein, weil nur vom Computer, direkt in den Computer tippt, ist der Text nicht als Arteriensystem vom Schreibenden angeschlossen. So vielleicht.
Wahnsinnige Sinnlichkeit, aha, wie man kann schreiben.
Ja, aber also ich behaupte jetzt, die erlebe ich jedes Mal beim Schreiben. Also und darum gibt es so etwas, so einen Begriff wie die Anne Waldman, die amerikanische Dichterin, die hat immer von der Schreibekstase geredet. Und das Vorgehen macht es mir leichter, den Begriff zu verstehen und zu wissen, was sie meint damit.
Ist nachvollziehbar. Mhm. Jetzt, beim Durchlesen gesehen, es gibt beobachtende Kataloginträge, beschreibende, vielleicht auch über Gesellschaft wachende, aber auch humoristische. Es hat nämlich ein Beispiel, das finde ich besonders witzig, wegen einer Beiz.
Ah, da muss ich jetzt gerade schnell im Inhaltsverzeichnis schauen. Die heisst Die Leckereien, glaube ich, ziemlich KL. Doch, 767. Die Leckereien. Das Restaurant Prazer di Comer. Das heißt auf Deutsch die Lust am Essen. Das Restaurant Die Lust am Essen, dessen Schild mir unsägliche Leckereien versprach und die heitere Enttäuschung beim Betreten des Lokals, weil der Raum kein Restaurant war, sondern eine Malerwerkstatt, deren Angestellte die farbenfeuchte Tafel Restaurant Die Lust am Essen zum Trocknen an die Hauswand gehängt hatten.
Gibt es eigentlich in dem Buch Lieblingsnummern von dir?
Warte mal, zwei, wenn ich darf, zwei als Lieblingsnummern, dann würde ich die eine, die ist die Mühe, glaube ich. Ja, 910, die erste von meinen Lieblingsnummern. Dazu muss man wissen, dass es in Lissabon ein Stadtviertel gibt, wo Prazeres heißt. Und Prazeres heißt aber auf Deutsch übersetzt Freuden. Placeres auf Spanisch und Prazeres auf Portugiesisch. Und das Stadtviertel heißt so. Und deshalb heißt der Friedhof von Praseres, der heißt der Friedhof der Freuden, was also ein schöner Gegensatz ist. Und drum die Mühe, das blendend pralle Sonnenlicht über dem Eingang zum Friedhof der Freuden, dieses heiße Licht, durch das der alte Mann an Stöcken so zäh und gekrümmt vorwärts schritt, als schleppe er nur mit Mühe seinen schwarzen Schatten am Boden hinter sich her. Das ist irgendwie meine Lieblingsnummer, weil ich habe das Gefühl, dort ist am meisten verdicht, am sattesten das erfüllt, was ich eigentlich von einem Satz erwarte. Die Zukunft 601, da bin ich das immense Vergnügen gehabt, am 80. Geburtstag von Charlie Chaplin im Kino in Vevey, wo der Chaplin ja gewohnt hat, können Sie die Zukunft. Das Gewimmer in der Sitzreihe hinter mir bei der Vorführung von Charlie Chaplins Film Circus im Kino in Vevey im Mai 1969. Dieses Gewimmer, dieses sirenenartige Heulen, das sich anhörte, als schalle es über weite Ebenen und frisch vernarbte Grenzen in diesen Tag hinein, und das mir wohl nur deshalb noch jetzt in den Ohren hallt, weil mir ein Blick nach hinten verraten hatte, dass es niemand anders war als der greise Charles Chaplin, der da vor seinem jugendlichen Abbild auf der Leinwand weinte, jammerte angesichts seiner Vergangenheit, die nur die Tränen jenes Menschen weckt, dessen Zukunft schon vorbei ist.
In dem Satz steckt fast das ganze Leben. Was mich noch Wunder nimmt, du bist ja auch Journalist.
Ja.
Journalismus soll objektiv sein. Was ist objektiver, ein Foto oder so eine Beschreibung?
Das ist eigentlich schwierig zu sagen, weil ich behaupte jetzt gerade, dass der Journalismus eine Entwicklung durchgemacht hat, die von dem wegführt, was du sagst. Er muss objektiv sein. Weil, das hat man auch schon im journalistischen Seminar damals gelernt, sagen wir, dass Begriffe wie Bericht, Reportage, Artikel sind an sich schon objektivierende Begriffe. Und neuerdings, das weißt du und wissen alle, die je mit irgendwelchen Redaktionen zu tun haben, neu redet man von Geschichten. Ich schreibe nicht eine Reportage oder ich schreibe ein Porträt über dich oder über dich, sondern ich mache eine Geschichte über dich und über dich. Und ich finde das an sich schon katastrophal, wenn ich erleben muss, wie ein Kollege auf der Redaktion einem bedeutenden Künstler anruft und sagt, Entschuldigung, ich möchte fragen, ob wir bei Ihnen vorbeikommen können. Wir wollen eine Geschichte über Sie machen. Und nur schon der Begriff Geschichte, der wird jetzt auf alles angewendet im heutigen Journalismus. Und das regt mich insofern auf, weil er eigentlich die Objektivität verhindert, die du jetzt da mit Recht eigentlich forderst, die gibt es insofern nicht mehr, weil eine Geschichte ist a priori ein Bekenntnis zur Fiktion. Also, wir müssen nicht die Wahrheit erfassen und der Wahrheit näher kommen, was das edelste Ziel von allen ist, von einem Journalist, sondern die Hauptsache ist, wir müssen eine gute Geschichte über sie haben. Und das ist jetzt wirklich, hat viel mehr mit Belletristik und mit Fiktion zu tun, als mit Berichterstattung, mit Wahrheitssuche. Das Extremste, was ich in dem Zusammenhang je erlebt habe, war in einer Redaktion, wo um Diskussion in der Runde war, soll man über den und den Künstler einen Bericht machen in der Zeitung. Und die Redaktion hat beschlossen, nein, wir machen keinen, weil der Künstler gibt keine gute Geschichte her. Und da habe ich gesagt, aber er ist ein bedeutender Künstler, das ist doch die Sache, wieso wir müssen über ihn berichten. Und da bin ich abgeputzt worden mit lieber ein schlechter Künstler, der eine gute Geschichte hergibt, als ein guter Künstler, der keine Geschichte hergibt.
Und was soll der Katalog von allem sein? Soll er beobachtig sein? Soll er objektiv sein? Was hast du
für einen Anspruch? Er soll unverhohlen subjektiv sein. Aber weil, wenn ich beobachte und mir Mühe gebe, objektiv zu sein, wird so wie trotzdem alles subjektiv eingefärbt, weil ich ja der Wahrnehmende bin und ich nicht will von mir abstrahieren. Ich glaube, dass Text jetzt im Gegensatz zum Journalismus, das ist mit dem Bestandteil oder vom Unterschied zwischen Journalismus und Literatur, dass da die Qualität von jedem Satz steigt, wenn je mehr ich nicht objektiv bin, je mehr Subjektivität ich drin zu spüren gebe, also von meiner ganzen persönlichen Betroffenheit, von meinen Gefühlen, von meinen Erregungen oder meinen Dezeptionen, je mehr ich von dem mitgebe, umso besser wird der Satz, umso sinnenhafter, sinnlicher wird der Satz und dann auch leichter und tiefer nachzuvollziehen. Das ist mir schon wichtig. Ich kann da in der Literatur, den Begriff Objektivität in der Literatur, ich glaube, den gibt es gar nicht. Literatur ist subjektiv. Und je besser die Literatur ist, umso subjektiver ist sie.
Die Frage ist eben einfach, gesehen, weil sie im Prinzip ein Foto soll ersetzen. Ein Motto von dir, und da möchte ich dann vielleicht den Bruch von den Ansichten zum Reisen machen, überall ist alles anders. Kann man überhaupt einen Katalog von allem schreiben?
Nein, kann man nicht. Überhaupt nicht. Weil das war eben, das ist, gehört ja wieder ins Kapitel Subjektivität rein. Alles kann ja niemand erfassen. Und wenn du noch denkst, dass in jedem Moment von unserem Leben, jeder Sekunde 1000 neue Sachen entstehen und 1000 alte Sachen absterben irgendwo auf der Welt, dann kommst du ja gar nie nah, mit alles zu registrieren, alles zu katalogisieren. Das ist schlicht unmöglich. Darum ist die einzige Rettung und das einzige Bekenntnis, wo aber wieder total subjektiv ist, ist alles ist das, was ich zu allem erkläre. Der Katalog von allem wäre dann abgeschlossen, wenn ich irgendeinmal einen Strich ziehen würde und sagen würde, das ist jetzt alles. Und ich habe mir selber mehr zum Spass als aus Ernsthaftigkeit habe ich mir gesagt, alles ist dann zusammen, dann kann ich erst aufhören mit dem Katalog von allem, wenn der Katalog dicker ist als breit. Das, alles ist nur das, was jeder von uns zu allem erklärt.
Und eben, überall ist alles anders. Ja. Und wenn man es hat, dass an anderen Orten etwas anders ist und dass halt man oft mit seiner eigenen Brille durch die Welt läuft, was ist faszinierend? Du bist viel gereist. Viele von deinen Beschreibungen oder von deinen Wortbildern sind von Reisen. Was ist faszinierend am Reisen für dich?
Das Faszinierende am Reisen war lang das Unterwegssein. Also dort, wie von einem Beatnik, der Ginsberg und Kerouac, die haben ja auch das Unterwegssein gefeiert, weil so Unterwegssein auf einer Reise ist ja nichts anderes als eine Potenzierung vom Unterwegssein durchs Leben. Wir sind alle Reisende, sind dauernd unterwegs durch unser Leben. Und sagen wir, dieser Aspekt war eine Hauptforderung eigentlich von der Beatnik, die auch deren ihr Lebensgefühl intensiviert hat. Immer die Parallele zwischen die Reise ist das Leben ist die Reise. Das ist lang bei mir ganz ausschlaggebend gewesen. Und dann der zweite, der Höhepunkt, sag mal, von meiner Reise-Euphorie, war dann dort, wo ich entdeckt habe, dass es nichts Aufregenderes und Spannenderes auf der Welt gibt als das Fremde. Fremd, dann wächst sofort in mir innen das wahnsinnige Bedürfnis. Ich will das Fremde so betrachten, anschauen, befühlen, bis es mir nicht mehr fremd ist. Ich will mir das Fremde einverleiben, solange ich nur ich bin mit all dem, was mir vertraut ist. Solange bin ich eigentlich nur der halbe Ich, nur der halbe Peter Wehrli. Der ganze Peter Wehrli werde ich erst, wenn ich auch das Fremde mir hineingezogen habe. Wenn ich das Fremde so in mich hineingebiegen habe, dass es mir nicht mehr fremd ist, sondern Teil von mir selber geworden ist. Das war so die zweite Stufe. Und jetzt ist aber die dritte Stufe ist jetzt eingeläutet, wo es nämlich eine gewisse Skepsis aufkommt, darüber, dass man beim Reisen durch Landschaften durchfährt, durch die Welt durchfährt, weil das Tolle und das Wichtige ist ja eigentlich nicht das Durchfahren, über alles hineinfahren, sondern das Wichtige wäre, statt jeden Abend auf einer Rundreise durch Thailand jeden Abend in einer anderen Stadt zu verbringen, was ja Beatniks eigentlich noch gemacht haben, stattdem an einem einzigen von diesen Orten bleiben und sechs noch so ein kleines Kaff an dem Ort einen Monat lang bleiben, in die Landschaft hineinzufahren. Also in ein Dorf hineinfahren, in eine Stadt hineinfahren. Und nicht durch oder durch ein Tal nicht durchfahren, sondern in das Tal hineinfahren. Dadurch, dass man lang dort bleibt und sich einlebt in eine Ortschaft. Und dann passiert das Erfüllende, was das Schönste ist an jeder Reise, wenn man plötzlich das Gefühl hat, jetzt bin ich nicht mehr der Besucher, der Tourist, jetzt bin ich angeschlossen als Nervensystem von dem Ort, wo ich gerade bin. Und das ist mir, und das klingt wie ein Witz, aber das ist, die Erfahrung hat sich eingestellt am trostlosesten Ecke der Welt, nämlich an einer Strassenkreuzung in der Sahara, wo heisst Hassi Belgebur. Und das ist nur ein Tankstellenladen und alle zwei Stunden irgendein Lastwagen, der dort mal haltet und sonst gar nichts. Und ich habe plötzlich gefunden, das ist das Zentrum der Welt. Da könnte ich einen Monat lang an dieser Strassenkreuzung sein und wäre total fasziniert und gespannt, was jetzt als nächstes Auto kommt. Und dann habe ich mehr von der Sahara begriffen, als wenn ich einen Monat lang von Oase zu Oase, Oase rase durch die Sahara durch. Also da gibt es noch eine Pointe dazu, die ich jetzt erst vor wenigen Monaten so schön erlebt habe, bei einem Dichter aus Mosambik, der Craveirinha, hat gesagt, das Tolle am Reisen ist, egal woher man fährt, aber von jeder Reise kommt man jünger zurück, als man abgereist ist. Du bist, am Schluss von einer Reise bist du auf jeden Fall jünger, als wo du die Reise angetreten hast. Das ist eine ganz grossartige Erfahrung. Von der erzähle ich.
Weißt du, an dieser Kreuzung in der Sahara, weißt du das Gefühl?
Also erstens muss ich zugeben, wir sind, Stichwort Fotografie von vorher, es gibt die Bilder, von Edward Hopper, einem amerikanischen Maler, der so verlassene Baren eben und Tankstellen gemalt hat. Und Wilmer sagt, eben von Fotografien redet, von Bildern redet, muss ich zugeben, dass es mir, glaube ich, darum so unter die Haut gegangen ist, weil es ein totales, faszinierendes Bild vom Edward Hopper war, die Strassenkreuzung. Wie, und wieder noch eine zusätzliche Erfahrung. Ich glaube, und dort habe ich das eben auch praktiziert, ich kann etwas, egal was, jetzt sagen wir mal den Kerzenständer oder die Kaffeemühle oder was das heißt, kann ich zu etwas ganz Tollem, Aufregendem und Spannendem machen, indem ich das zu einem Bild erkläre. Ich erkläre für mich den Kerzenständer und die Art, wie das Papier und das Zeug da rumliegt, zu einem Bild. Tack. Und dann wird es 10-mal spannender, dann fällt es einem erst auf und regt einem an, als wenn man es einfach so in einer totalen Stahl hat. Und genau das ist vermutlich der Auslöser von meiner Passion für die Strassenkreuzung Hassi-Belgebur, dass ich mir das zum Bild erklärt habe.
Du hast gesagt, in eine Landschaft reinfahren. In eine Landschaft, ja, wo du reingefahren bist, du hast eine besondere Liebe zu den portugiesisch sprechenden Ländern.
Ja, ja,
da bin ich jetzt bei einem neuen, sag ich jetzt mal, Medium, nämlich nicht mehr beim Bild, nämlich bei dem Klang von der Sprache. Ist die Sprache mehr als ein Mittel zum Zweck, ein Kommunikationsmittel?
Die Sprache ist prima, ich würde sagen, ist für mich schon ein Kommunikationsmittel. Aber, und da kommt, muss ich jetzt plötzlich, darum bin ich so erstaunt gewesen, als ich da reingekommen bin und die vielen Hörbücher gesehen habe. Weil erst seit ich eine Sensibilität oder ein Interesse für Hörbücher entdeckt habe, habe ich gemerkt, wie sehr die Sprache auch Musik ist. Wie sehr die Sprache Geräusch kann sein, wie sehr die Sprache Klang, Geruch, all das kann sein, wo nicht zum Tragen kommt, wenn wir sie nur als verbales, als orales Kommunikationsmittel anschauen. Aber dadurch, ich kann unterdessen und erst seit das möglich ist, dank dem Hörbuch, einen Text auf ganz verschiedene Arten wahrnehmen. Eben zuerst nur, wenn ich ihn lese, dann, wenn ich ihn höre und probiere, den Inhalt zu verfolgen, den Inhalt aufzunehmen, dann kann ich aber das gleiche Hörbuch in meinen Player rein tun und das gleiche Hörbuch als Musik hören. Der Sound von der Sprache, das Timbre, der Duktus, der Rhythmus, wie Musik, wo die einzelnen Klänge und Silben und Wörter nicht mehr so ad Bedeutung gebunden sind, wie dann, wenn wir reden miteinander und jedes Wort eine ganz definierte Bedeutung hat.
Eben, und du hast eine Leidenschaft für die portugiesischen Länder. Was, ja, ist das, was dich beim Portugiesisch fasziniert, bei dieser Sprache?
Also ganz schlicht und einfach. Sinnlichkeit von der Sprache. Ich glaube, es gibt keine sinnlichere Sprache auf der Welt als Portugiesische und vor allem aber das Portugiesische nicht von Portugal, sondern das Portugiesische von Brasilien, von Angola, von Mosambik, von all den Ländern, wo man Portugiesisch redet auf der Welt. Und die portugiesische Sprache ist darauf angelegt, alles aufzuweichen, alles zu verschlingen, zu verschlirpen fast, von all Übergängen, verschlirpen in einem einzigen sinnlichen Klang inne. Und ein Mitreisender von mir hat gesagt, im Grund träumt der Brasilianer von der Verfilzung von allem mit jedem. Und das passiert tatsächlich In caso di você falar o português do Brasil.
Ich kann mir gewisse Gefühlslagen in einer Sprache besser zum Ausdruck bringen als in einer anderen. Also mir geht es, auf Spanisch geht es so, dass ich gewisse Sachen besser zum Ausdruck bringen kann als auf Deutsch. Machst du die Erfahrung auch?
Absolut, absolut. Also, aber jetzt gerade zum beim Spanischen und Portugiesischen bleiben. Spanische hat ja, vor allem Spanische, das Ibero-Spanische, hat ja unheimlich viel, also ein Staccato, eine Kurzatmigkeit, ein Gehämmer. Und nur schon das wird in Portugal ein bisschen gemildert und so vernuschelt. Aber in Brasilien dann wird das Staccato ausgebnet und die Zacken von der Welle, vom Ausschlag, werden flach gedruckt und aufgelöst in einer wunderbaren Sinnlichkeit.
Also für mich hat jetzt eine Sprache gerade auch ein wunderschönes Bild bekommen. Ich möchte doch, bevor wir dann noch zum Schluss kommen, möchte ich nochmal ganz schnell auch in die Schweiz kommen. Und zwar hast du einmal gesagt, du seist in einem beengenden Zürich aufgewachsen. Ja. Ist das Bild jetzt, du wohnst immer noch in Zürich, ist das gleiche Bild heute wie dort mal?
Da muss ich jetzt eine kleine Korrektur anbringen, weil ich habe nicht gesagt, ich bin in einem beengten oder in einem spiessigen, in einem langweiligen Zürich aufgewachsen. Die Journalistin hat das so in dieser Sendung verarbeitet. Ich habe ihr gesagt, das Wohnquartier an der Peripherie von Zürich, Leimbach, das war ein spiessiges, ein langweiliges Quartier für mich als Kind und als Jugendliche. Und die Journalistin hat daraus gemacht, der Wehrli findet Zürich spiessig und langweilig. Darum, ich habe das auf Leimbach bezogen und muss auch sagen, Zürich selber kann ich darum nicht als spiessig und langweilig erleben, weil Zürich die Stadt ist, in der der Dadaismus entstanden ist. Und eine Stadt, in der der Dadaismus entstehen konnte, muss eine aufregende, spannende Stadt sein. Und das ist es auch geworden, im Moment, wo ich das entdeckt habe.
Trotzdem hast du auch mal gesagt, du hättest die 68er nicht als Marxist erlebt, sondern als Hippie.
Ja.
Du gesagt hast, du hast über Fischenaffären geschwätzt, wo in der Schweiz, wo man Daten von gewissen Bürgern gesammelt hat. Und da gäbe es auch Einträge von dir. Wie ist jetzt da, wenn du katalogisierst, wie ist jetzt da, wenn andere von dir katalogisiert haben?
Ich finde das noch spannend. Wir katalogisieren einander. Also ich habe ja dann auch wieder katalogisiert, was mit mir passiert ist, wo ich gemerkt und gehört habe, dass die anderen mich katalogisieren, nämlich das Bundesamt für Polizeiwesen. Und wiederum dann, wo man hat können, die Fischen einsehen und schauen, was sie geschrieben haben, außerdem was schwarz überdeckt war. Aber auf eine Art mache ich im Grunde nichts anderes als die Revanche dafür, dass sie mich fischiert und beobachtet haben, und ich sie jetzt beobachte. Und wer weiß, ich glaube nicht, dass ihnen das sehr bewusst ist, dass ich sie beobachte. Das ist ihnen eine Schnuppe, egal, ziemlich sicher. Aber ich finde es interessant. Und ich finde, es ist auf eine Art, es ist meine Art auch von einem Dialog, der auf diese Art passiert. Also das Beobachten der Obrigkeit.
Aber du bist nicht eingeschnappt gewesen, oder?
Doch, am Anfang bin ich eingeschnappt gewesen, aber nur so lange, wie ich das ganze Fischenwesen plötzlich, wo ich entdeckt habe, wie viel Irrtümer, wie viel Senf da drin steht, da habe ich das ganze Fischenwesen als eine immense Parodie auf das zwischenmenschliche Leben erlebt und aufgefasst. Und darum, das hat mich dann eigentlich geschützt davor, vor dem Eingeschnapptsein und vor dem Zusein, Sursein, Abgestelltsein, sondern eine Parodie erweckt ja eigentlich Heiterkeit und da hat es so viele Fehler drin gehabt, unfreiwillige, dass ich mich schon wieder darüber freuen konnte. Oh, jetzt ist er das auch noch. Oh, dem sind sie aber jetzt auf den Leim gegangen. Und so. Also es hat ziemlich viele Stellen, die so einen Effekt ausgelöst haben.
Gut, wenn wir es so sehen kann, dann nachher, ist wahrscheinlich die beste
Art. Ja, weil ich mich remarschiere mich ja eigentlich mit diesen Fischen, wenn man so keck will sein und die Einträgungen als Fische bezeichnen will, was ich jetzt zum ersten Mal gemacht habe.
Ich möchte gerade zu diesen Einträgen aber kommen. Wenn mich noch Wunder nimmt, wie hast du eigentlich für das Projekt einen Verleger dort mal gefunden? Ist das schwierig gewesen, einfach? Aber
oh, das ist sogar noch abenteuerlich gewesen. Der Verleger, weil, wo der Zug in Beirut angekommen ist, habe ich gemerkt, ich habe 134 geschriebene Fotografien im Notizbuch. Und das ist im Juli oder so, also im Frühsommer, Juni, Juli, irgendein Frühsommer war, als ich umgekommen bin von dieser Reise. Und im Oktober musste ich müssen nach Frankfurter Buchmesse. Und ich weiss, dass alle Leute und alle Schriftstellerkollegen immer auch klagen, wie schwierig das ist, einen Verlag zu finden. Und stimmt, das ist auch enorm schwierig. Ich, so mit meiner Vorliebe für Südamerika, bin ich dann speziell so an südamerikanischen Ständen herumgehangen. Am Stand von Bolivien bin ich mit dem Verleger dort ins Gespräch gekommen und habe ihm erzählt, ich sage jetzt von einer Reise zurückgekommen und habe über die Reise eine Art Katalog geschrieben. Und dann hat er gesagt, oh, das ist aber interessant und so. Das interessiert mich. Und nicht gesagt, schicken Sie mir das, wie es normal wäre, sondern er sagt, bringen Sie mir das. Und ich weiß nicht, wie absichtlich, dass er die Formulierung gebraucht hat. Er hat Deutsch geredet, verstanden, darum habe ich es nicht falsch verstanden, Spanisch. Und dann hat es ja schon 2 Jahre später, bin ich mit dem Theo Ruff, vielleicht den kennt man ja da, der ist aus Uzwil, mit dem bin ich auf Südamerika gefahren, für fast ein Jahr, und habe mich erinnert an den Verleger von der Frankfurter Buchmesse Bolivien, und hat das Manuskript in den Sack genommen und ihm, weil er gesagt hat, bringen Sie mir das, habe ich ihm das gebracht nach Cochabamba in Bolivien und er hat das Manuskript genommen, kurz drin blättert und hat gesagt, oh ja, das machen wir. Und dann habe ich meinen Verleger gehabt, eigentlich, der erste.
So hat es angefangen.
Erst 2 Jahre später ist dann die erste deutschsprachige Ausgabe in der Schweiz rausgekommen.
Jetzt in diesem Buch sind 1697 Nummern. Gibt es noch unveröffentlichte, die jetzt nachher gekommen sind?
Ja, es gibt. Der wächst und wächst so.
Wo bist du denn
jetzt? Der wächst so lange, bis alles zusammen ist. Und jetzt sind, sagen wir, schätzungsweise etwa 150 neue Nummern
dazu.
Sind dazu.
Und wenn das du vorne...
Also nur weil du da davor hast, könnte ich das noch... Ich habe ja noch 3 Exemplare mitgebracht und das ist insofern besonders, als das von der ersten Ausgabe ist. Das ist ja jetzt etwa die 5. Ausgabe und völlig also normal, aber die erste Ausgabe ist ja ein besonderes Dokument eigentlich und dort ist umfasst der Katalog noch 1111 Nummern und da ist er jetzt schon auf 1697, also um 500 Seiten eine Nummer nachgewachsen und jetzt sind schon wieder 200 unveröffentlichte neue, also lang wird es nicht mehr dauern, bis er dicker ist als breit.
Wie hast du das Gefühl, wie viele Nummern sind es denn etwa? Schätzungsweise?
Wenn alles beieinander ist, ja, dann müsst ihr schon eine liegende 8 machen eigentlich.
Ja, ich möchte nochmal gerne zurück zum Anfang kommen. Und zwar ist es nach einer guten Stunde möglich, ein verbales Foto vom Kaffeehaus St. Gallen zu machen.
Ui, jetzt. Also der Titel wäre... Mein Bedauern wäre der Titel. Ich müsste, wenn es dann in 10 Jahren im neuen Band drin ist vom Katalog, wird es dann auch 20 Mal überarbeitet sein.
Hast du jetzt drauf?
Mein Bedauern darüber, kein St. Galler zu sein, denn wäre ich St. Galler, so wäre es ganz klar, und das ist nicht gelogen, dass das Kaffeehaus meine Stammbeiz wäre. Punkt.
Ja, danke vielmals. Ich bin tief berührt. Danke dir, Peter Kaverli, fürs Kommen. Den Katalog von allem kann man heute übrigens kaufen und das Gespräch kann man nachlesen unter www.kaffeehaus.sg. Und nächsten Monat geht es um das, was zwischen Himmel und Erde ist. Es gibt nämlich Menschen, die während dem Leben nicht aufgeräumt haben. Ihre Seele, die findet im Jenseits keine Ruhe und darum haben sie uns noch etwas zu sagen. Und wir lernen eine Frau kennen, die diesen Seelen zulassen soll. Und dann haben wir eine Seele-Odyssee hier bei uns im Kaffeehaus. Danke vielmals.